Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Katie und wir reden, Achtung, über Vergewaltigung, aber vor allem, was sich ändern muss und warum Frauen immer noch sich im Dunkeln umdrehen müssen und wie zum Kotzen das ist. Viel Spaß oder zumindest viel Veränderung. Herzlich willkommen, Katie.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du kommst. Du kommst ja mit einem nicht so angenehmen Thema, aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, finde ich, weil es ja doch viele Frauen und auch Männer betrifft. Schieß mal los.
Ich wurde vor fast 8 Jahren sexuell missbraucht von einem Arbeitskollegen damals. Mhm. Ja, und heute versuche ich ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ja, inwieweit oder wie sieht deine Aufklärungsarbeit aus, dass man nicht missbrauchen soll, ist ja klar, aber ich stelle mir vor, dass das ja ein schwieriges Terrain ist, weil das ist ein Thema, über das wollen viele nicht sprechen, gerade in Systemen, wo es häufiger passiert, wird es ja gerne totgeschwiegen. Wie sieht deine Arbeit aus?
Ich versuche da erstmal komplett ehrlich und offen zu sein. Ich habe einen Podcast auch zum Thema, also nicht nur für Survivor sexueller Gewalt, sondern Survivor aller möglichen Dinge, die so passieren können oder die einen durch ein Trauma vielleicht auch beeinflussen können. Und ich versuche eben den anderen Survivern so ein bisschen, ja, jemanden mit an die Hand zu geben und zu sagen, du bist nicht alleine, weil man fühlt sich ja doch oft alleine.
Mhm. Wie alt bist du jetzt?
25.
25, das heißt, vor 8 Jahren hast du gesagt?
Genau, mit 18. Mhm. Fast 8 Jahre.
Wie ist das passiert?
Also wir haben zusammen gearbeitet damals. Ich komme aus einer Kleinstadt im Norden. Und er hat nach der Arbeit mehrere ArbeitskollegInnen zu sich eingeladen nach Hause, weil er umgezogen ist. Und als ich dann angekommen bin bei ihm zu Hause, war dort kein Arbeitskollege, sondern nur er und seine 2 besten Freunde.
Mhm.
Und mir war das sehr lange nicht klar, worum es da eigentlich geht. Also ich habe das alles noch mitgemacht und alles noch lustig gefunden. Wir haben Bier getrunken, war so eine Einweihungsfeier. So, ich wollte ja auch nicht uncool sein. Und dann, ab einem gewissen Punkt, sind seine 2 besten Freunde vor die Tür gegangen und haben quasi vor der Tür gewartet, Schmiere gestanden.
Hast du... Also hat er dir nur erzählt, dass er andere auch eingeladen hätte, aber du wusstest nicht von den anderen, dass da...
Genau, er hat es nur erzählt. Er sagte, er lädt alle ein vom Unternehmen und ja, so ein kleines Housewarming quasi sollte das sein.
Okay. War dir klar, dass die rausgehen, um Schmiere zu stehen?
Nein.
Warum mussten die überhaupt Schmiere stehen?
Ich weiß auch überhaupt nicht, warum die vorher da waren. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht geplant war, ob er sich das so überlegt hatte. Ich habe in dem Moment gedacht, dass die ein bisschen Anstand haben, in Anführungszeichen, in so einer Situation. Also dass sie wenigstens nicht davor stehen und zugucken.
Mhm. Deutete sich das an, als die gingen, was gleich passieren
Nein.
würde? Okay. Magst du ein bisschen beschreiben, was war?
Ja, die beiden Freunde sind vor die Tür gegangen und er fing dann so an, mich zu küssen. Und ich war in der Zeit auch in einer Beziehung mit einem Mann noch. Also ich war da noch mit Männern zusammen und habe immer wieder gesagt, ich möchte das nicht und das finde ich nicht cool. So, ich bin vergeben und das ist auch irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, als ich da hingefahren bin. Und er hat die ersten paar Mal Nein einfach übergangen und hat weitergemacht. Und irgendwann habe ich dann, weil er mir eben auch körperlich sehr überlegen war, quasi einfach hingenommen, was da passiert. Also ich habe irgendwann aufgehört zu reden, aufgehört mich zu wehren, weil ich körperlich keine Chance mehr hatte. Also ich habe es lange versucht und habe irgendwann einfach aufgegeben und habe auch so das Gefühl gehabt, dass so ein Teil irgendwie von meinem Inneren einfach gegangen ist in dem Moment, auch den Raum verlassen hat.
Mhm. Wie lange dauerte dieser ganze Überfall?
Tatsächlich ist das schwierig zu sagen, weil ich mich an einiges nicht mehr erinnere.
Mhm.
Aber ich schätze eine halbe, dreiviertel Stunde vielleicht.
Hat er irgendwie, hat er so getan, als wäre das normal, dass ihr das jetzt macht?
Ja, er hat auch danach zu mir gesagt, ja, ob wir uns denn wiedersehen. Er hat sehr lange noch versucht, Kontakt zu mir zu halten, auch wenn ich ihn blockiert habe. Ich habe eine neue Handynummer organisiert, weil er mich nicht in Ruhe gelassen hat. Ich bin in eine andere Stadt gezogen. Er hat immer wieder versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und seine beiden Freunde, die eben dann da waren, die haben mich dann noch zur Bahn gebracht danach, weil ich mit der Bahn dort war, und haben während des Weges zur Bahn die ganze Zeit zu mir gesagt, dass das ja so wäre, wenn man mit einem Mann deren Nationalität Sex hätte, das wäre halt einfach ein bisschen härter. Und das hätte mir ja anscheinend auch gefallen, weil ich hätte ja nichts mehr gesagt zum Ende hin. Und es wurde quasi auf mich die ganze halbe Stunde bis zur Bahn eingeredet, dass das alles consensual war.
Also die wussten, was da passiert wird.
Ja,
ja. Warum sagst du seine Nationalität nicht?
Weil ich nicht rassistisch klingen möchte.
Mhm.
Also ich will überhaupt nicht sagen, dass alle Menschen oder alle Männer einer Nationalität so sind. Deswegen möchte ich nicht sagen, welche Nationalität das ist. Für mich hat sich aber quasi die komplette Nationalität dann ausgeschlossen im weiteren Dating. Also eben auch, ich wollte nicht rassistisch sein, aber für mich war das einfach mit zu viel traumatischen Erinnerungen verbunden, dass ich damit nicht mehr umgehen konnte.
Mhm. Als er quasi fertig war, bist du dann sofort gegangen? Warst du unter Schock? Hast du geweint?
Ich weiß, dass ich sehr viel Blut verloren habe an dem Abend. Also ich war erstmal, ich glaube in einem frühen Trauma vielleicht direkt. Also ich habe erstmal nur funktioniert. Ich habe mir aus seinem Bad noch relativ viel Toilettenpapier in die Hose gesteckt, dass ich es überhaupt schaffe zur Bahn. Also ich habe nur noch im Survival-Mode gehandelt und habe dann eben versucht, einfach mit den zwei Freunden da zur Bahn zu kommen und habe gar nicht über irgendwas nachgedacht. Also ich weiß noch, dass mein erster Gedanke war, und für den habe ich mich auch sehr lange geschämt, dass ich seine Couch ruiniert habe. Mit dem ganzen Blut. Der erste Gedanke war, oh Gott, die schöne Couch.
Mhm. Kam dir der Gedanke, dass du zur Polizei gehen musst?
Ja, ich war auch bei der Polizei, 2 Tage nach der Tat. Mhm. Und mir hat ein männlicher Polizist in einem ganz sterilen Vernehmungszimmer sehr deutlich klargemacht, dass wenn ich das jetzt mache und jetzt diese Anzeige aufgebe, dass ich dann vor Gericht diese Geschichte sehr oft erzählen muss, dass die Geschichte des Täters und der beiden Zeugen gegen mich gestellt werden, weil er hatte ja 2 Zeugen auf seiner Seite, die gesagt haben, dass das einfach Sex war. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon so viel von meiner Seele verloren, dass ich gedacht habe, das packe ich nicht. Also ich schaffe das jetzt nicht, mehrere Monate oder Jahre da vor Gericht zu sein, und habe ihn deswegen nicht angezeigt, obwohl ich schon bei der Polizei war.
Mhm. Das ist ja so ein total schrecklicherweise üblicher Verlauf.
Ja.
Und eigentlich müsste man den Polizisten auch anzeigen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe, wir hatten in einem Podcast ja schon viele Vergewaltigungsopfer. Manche haben es erzählt, manche nicht. Aber eine habe ich mal angefeuert, zur Polizei zu gehen, weil ich es absolut richtig finde. Und habe ich ganz viele Mails bekommen, sowas könne ich nicht machen. Die Frauen würden da eine Wahnsinnstortur durchstehen müssen. Und ich finde aber eben gerade, wenn man sagt, das ist zu viel, dann wird sich auch nichts ändern.
Ja.
Und darum bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass man trotzdem, auch wenn es widerlich ist, unbedingt zur Polizei gehen muss.
Ja.
Und ich finde aber auch, dass man durchaus Beamte, die sich so verhalten wie derjenige, gleich mit anzeigen kann.
Ja, heute denke ich da auch anders. Also jetzt 8 Jahre später bin ich nicht mehr so traumatisiert und habe viele Therapien hinter mir und mir geht es gerade gut. Also ich würde nie sagen, dass ich geheilt bin. Ich finde das total schwierig, über Heilung zu sprechen, aber
darum
mir geht
nennt
es
man
gut.
Vergewaltigungsopfer ist so blöd, aber Überlebende.
Genau, einfach. Survivor, ja.
Survivor, das ist schmälert das Entsetzen nicht und der Weg ist ja auch einfach manchmal unendlich.
Ja, genau. Es ist quasi eine stetige Heilung. Also es ist nie so, dass man sagt, okay, jetzt bin ich wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber ich heile von Tag zu Tag. Und heute würde ich es anders machen. Ich meine, jetzt wohne ich in Berlin, darf ich das sagen?
Ja, klar.
Wohne ich in einer großen Stadt. Und ich weiß jetzt, dass es den weißen Ring gibt. Ich weiß, dass man sich Hilfe holen kann und nicht sofort anzeigen muss. Ich weiß, dass man nach einer Frau verlangen darf. Aber das wusste ich alles vor 8 Jahren nicht. Ja. In der Kleinstadt weiß ich auch gar nicht, ob das möglich war, ob es sowas gab wie den weißen Ring dort. Und zu dem Zeitpunkt war ich einfach komplett im Trauma. Und jetzt weiß ich, was ich hätte machen können, was ich heute anders machen würde und was ich auch anderen Survivern empfehle, wenn sie mich drauf ansprechen.
Ja, was empfiehlst du anderen Survivern? Also du beschäftigst dich ja sehr, sehr intensiv mit dem Thema. Wenn jemand frisch Opfer einer dieser Tat geworden ist, was würdest du sagen, was ist der erste Schritt?
Ich glaube, der erste Schritt wäre, sich jemandem anzuvertrauen, bei dem man sich wohlfühlt, egal wem erstmal, ob es jetzt eine Freundin ist, der Partner, die Partnerin, die Polizei. Erstmal jemanden finden, der einen unterstützt, weil der nächste Weg schwierig werden kann. Und wenn man dann so ein Angebot wie den Weißen Ring in seiner Stadt hat oder ein Angebot hat, wo man erstmal alles aufnehmen lassen kann, dann sofort das auch machen, weil ich habe gelernt bei einem Gespräch mit einer Gynäkologin, dass man eben die körperlichen Daten und die Bestandsaufnahme sozusagen nur für 36 Stunden machen kann. Ja. Und deswegen auf alle Fälle in den ersten 36 Stunden zu einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen gehen und das zumindest schon mal abgehakt haben. Und dann kann man immer noch schauen, will man die Person anzeigen oder nicht. Aber wenn man das geschafft hat, dann glaube ich, kann man sich danach ein bisschen entspannen, in Anführungszeichen.
Und das Wichtigste oder ein etwas sehr Wichtiges noch ist, dass wenn man, wenn einem so eine Sauerei zuteil wurde, dass man versteht, dass man sich dafür nicht schämen muss. Wirklich gar nicht. Weil das ist natürlich was, womit die Täter arbeiten. Diese Abwertung und in Wahrheit wolltest du es doch und so weiter, was man alles auch von Gerichten hört, hättest du halt eine Hose angehabt und so. Aber die meisten Vergewaltigungsopfer haben sogar Hosen getragen. Das ist das Groteske daran. Also schämt euch nicht.
Ja, bitte. Das ist tatsächlich ein wichtiger und sehr, sehr schwierig umzusetzender Tipp.
Ja, total.
Ich habe lange auch dieses Gefühl der Scham gar nicht als Gefühl der Scham erkannt, sondern ich habe mir selbst Vorwürfe gemacht und ich habe mich um die Couch gesorgt und ich habe alles Mögliche andere gefühlt, um nicht das fühlen zu müssen, was da eben kaputt gegangen ist in der Nacht. Und habe viele Jahre, also jetzt im Nachhinein kann ich das auch so benennen, mich geschämt und viele Jahre auch Selbsthass empfunden. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich das wenigstens kontrollieren kann. Also nicht mehr jeden Tag, den ganzen Tag mich schäme.
Hm. Ist das noch so spürbar, ja?
Es ist tatsächlich noch spürbar. Es kommt sehr drauf an, was für Trigger gerade passiert sind. Also wenn ich mit Menschen, die mir zu dem Zeitpunkt sehr nah waren, darüber spreche, dann triggert mich das. Wenn ich mit Fremden drüber spreche, nicht. Das ist für mich einfacher zu verkraften, als das bei jemandem im Gesicht zu sehen, wie die Person auch leidet. Dann empfinde ich eher Sorge um die andere Person, dass sie meinetwegen leiden muss.
Mhm. Ja, oder beschäftigt es dich auch, dass du damals dir nicht genug Hilfe suchen konntest oder dass sie nicht für dich da waren vielleicht oder dass es niemand bemerkt hat dann im Nachgang?
Bestimmt beschäftigt mich das, aber ich würde niemals jemandem einen Vorwurf machen.
Nee, das meine ich gar nicht, aber dass dich das vielleicht auch triggert, weil diese Gefühle hochkommen. Du hast es nicht verstanden, du hast es nicht gesehen.
Ja.
Ich kam nach Hause, sah völlig zerstört aus und du dachtest nur, ich hätte eine harte Nacht gehabt.
Ja.
Ich meine, wenn du so viel Blut verloren hast, dann muss er mit äußerster Brutalität vorgegangen sein.
Ja, ich habe tatsächlich auch am Tag oder 2 Tage danach Fotos gemacht von meinen Wunden, weil ich ja zur Polizei wollte und ihn anzeigen wollte. Und die Fotos habe ich sehr lange noch auf meinem Telefon gehabt und habe die erst vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren gelöscht, weil ich bis dahin immer noch gedacht habe, vielleicht mache ich es noch. Und dann war es verjährt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache es nicht mehr.
Bedauerst du, dass du die gelöscht hast?
Ja, tatsächlich ja. Ich weiß nicht, ob ich heute überhaupt noch was damit bewirken könnte, aber irgendwie würde es sich so ein bisschen anfühlen, als hätte ich noch Macht über die Situation.
Mhm. Gibt es keine Kopie und nichts?
Nein, das habe ich damals mit dem Telefon gemacht und das war auch zu der Zeit jetzt kein gutes Telefon. Also die waren nicht wirklich scharf, die Aufnahmen, aber man hat gesehen, meine ganzen Hämatome, blauen Flecken, ich war ja quasi komplett, ja, wie du schon gesagt hast, zerstört körperlich.
Wie hat das, oder anders gefragt, hast du es deiner Mutter oder deinen Eltern erzählt?
Nein.
Bis heute nicht?
Meine Eltern haben das vor einem Dreivierteljahr mitbekommen, weil ich Gast in einem Podcast war, als ich das erste Mal richtig drüber gesprochen habe. Und ich habe irgendwie gehofft, dass sie es nicht mitbekommen, weil sie nicht so digital sind. Und durch, ja, wie das dann halt so ist, Kleinstadt, irgendjemand hat es gehört, hat es ihnen mitgeteilt. Meine Eltern haben sich dann psychologische Beratung geholt, bevor sie mit mir das Gespräch gesucht haben. Und das hat mir sehr geholfen, weil sie sehr stark und klar waren in dem Gespräch. Also ich habe natürlich Mitleid in ihren Augen gesehen, aber nicht, wie wenn sie das direkt erfahren hätten und mich direkt darauf angesprochen hätten, sondern sie saßen vor mir und haben gesagt, wir wissen das, wenn du darüber sprechen möchtest, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann gib bitte Bescheid und ansonsten überlassen wir quasi dir die Wahl, ob du weiter darüber sprechen möchtest.
Wollten sie wissen, wer das war?
Nein. Und ich bin da auch sehr froh drüber, weil ich auch damals mit meinem damaligen Freund, mit dem ich zu dem Zeitpunkt zusammen war, der wusste, wer der Täter war. Und ich hatte irgendwie immer Angst, dass er ihm was antun möchte und ich dann wieder in die Situation komme, ihm begegnen zu müssen. Also, dass das Ganze dann vor Gericht geht oder dass ich irgendwie dann in eine Situation komme, dass er vor mir steht. Und deswegen habe ich immer gehofft, dass niemand einen Schritt in seine Richtung macht.
Was hat denn dein Freund gesagt damals?
Sehr wenig. Mein Ex-Freund, wir waren 5 Jahre zusammen, haben auch zusammen gewohnt und so. Und ehrlich gesagt habe ich nur darauf gewartet, dass er auf die Knie geht. Also wir waren so weit in unserer Beziehung, dass ich dachte, that's it. Und er hat sehr wenig gesagt zu der Situation. Er wollte keine Details wissen. Es hat ihn quasi in seiner Ehre, in seinem Stolz verletzt, dass das seiner Freundin angetan wurde. Und wir haben die restlichen 3 Jahre unserer Beziehung auch nicht drüber gesprochen. Also er hat quasi mit den täglichen Auswirkungen gelebt und hat mich auch körperlich und emotional sehr gestützt, aber eben nicht durch Gespräche.
Ihr wart halt auch jung, ne? Mhm. Muss man dazu sagen. Das ist natürlich auch eine Wucht, aber ich hoffe, dass heute Männer anders darauf reagieren. Und bitte nicht mit Selbstjustiz idealerweise, aber doch mit einer Struktur, die erlaubt, dass Frauen sich frei genug fühlen, die Täter anzuzeigen, tatsächlich bis zum Schluss. Wie hat das deine Beziehung beeinflusst?
Die Beziehung mit ihm ist natürlich sehr viel weniger körperlich gewesen die nächsten Jahre. Also Sex war für mich erstmal nicht denkbar, auch körperlich nicht denkbar.
Warst du bei einer Frauenärztin nach der Vergewaltigung? Und was hat die gesagt? Ich meine, hat die nicht Meldepflicht?
Nein, hat sie nicht. Also sie muss es aufnehmen, aber ich habe immer noch die Entscheidung zu sagen.
Und sie hat keine Fotos gemacht?
Sie hat keine Fotos gemacht.
Aber sie ist eine Zeugin?
Sie ist tatsächlich eine Zeugin, ja. Aber letztendlich er hat immer noch 2 Zeugen und das ist jetzt 8 Jahre her.
Ich meine, man kann die Leute ja trotzdem anzeigen. Einfach nur, dass sie wissen, dass sie damit zwar durchkommen, aber irgendwie dann doch nicht.
Ja, meine Angst bei der Geschichte ist, dass ich dann letztendlich eine Gegenklage bekomme wegen Rufmord. Mhm. Das war auch das Thema, als die Doku von Funk über mich online ging. Da durfte ich auch nicht sagen, aus welcher Stadt und Nationalität und Name und so, weil eben Funk mich schützen wollte, dass der Täter mich nicht anzeigt.
Und dann machen wir ein Crowdfunding. Das kenne ich ja gar nichts. Oh Gott. Ich verstehe diese Menschen nicht manchmal. Das ist wirklich einfach so widerlich.
Ja, ich glaube, wenn man selbst die Situation noch nicht gemacht hat, also wenn man selber noch kein Täter war, dann kann man das auch nicht verstehen. Also wer kann sowas nachvollziehen? Ich glaube, es gibt keinen Grund, der das rechtfertigt, sich das einfach zu nehmen, nur weil man gerade Lust drauf hat oder weil man Macht ausüben möchte. Es gibt keinen Grund, der das rechtfertigt, mein Leben zu zerstören.
Ja.
Oder das Leben anderer Survivor.
erbärmlich. Wirklich einfach erbärmliche Menschen. Du warst, musstest du genäht werden? Oder
das? Nein, wenigstens das nicht. Mhm. Das waren erstmal nur in Anführungszeichen oberflächliche Verletzungen. Also das ist alles wieder zugewachsen und wieder geheilt, körperlich. Aber es war trotzdem nicht, ich war trotzdem nicht fähig, wieder sexuell zu werden.
Ja, na, ist doch völlig logisch, ja.
Lange.
Ja, und ihr habt ja damals wahrscheinlich auch in dem Alter nicht darüber nachgedacht, da eine gemeinschaftliche Traumatherapie zu machen.
Nein. Nee. Also ich war in Therapie direkt danach. Das war noch eine Jugendtherapeutin, weil ich ja frische 18 war. Mhm. Und dadurch, dass meine Eltern nicht wussten, was mir passiert ist, sondern eben nur wussten, dass ich jede Nacht schreiend aufwache, haben sie mich zur Jugendtherapeutin geschickt. Und der konnte ich aber auch nicht sagen, was mir passiert ist, weil die hatte ja Jugendtherapeutin. Und also ich war quasi noch gerade frisch 18, aber eigentlich irgendwie hatte ich noch einen Vormund so, ne? Und meine Eltern hätten es mitbekommen. Deswegen habe ich der eben auch nicht gesagt, was mir passiert ist, sondern wir haben 2 Jahre daran gearbeitet, dass ich wieder schlafen kann, ohne zu wissen, warum ich eigentlich nicht schlafen kann. Und dann habe ich diverse Therapien alleine gemacht, aber immer ohne Partner. Mhm.
Du hast ja mit dem Typen gearbeitet. Hast du die Arbeit dann verlassen?
Ich habe gekündigt. Ich hatte eine Kündigungsfrist. Das ist tatsächlich jetzt auch im Nachhinein, denke ich, warum ich mich nicht habe krankschreiben lassen. Ich habe darauf geachtet, dass ich keine Schicht mehr mit ihm habe. Ich hatte 2 Wochen Kündigungsfrist. Und er hat sich aber so eintauschen lassen, dass er einen Tag eben noch mit mir gearbeitet hat. Und es war eine Spätschicht. Und wir haben zusammen quasi den Laden dicht gemacht. Und ich habe die erste Zeit, er hat hinten gearbeitet und ich vorne. Die erste Zeit war das für mich handelbar, weil ich ihn nicht sehen musste und ihn nicht in meiner Nähe hatte. Und als ich dann die Kasse zugemacht habe, wollte er unbedingt mit mir in den Raum, wo man das Geld zählt. Und da habe ich dann abgebrochen und habe alles einfach nur stehen gelassen und bin gegangen und bin dann auch nicht mehr zu dem Arbeitsplatz gegangen.
Verständlich, ja. Du hast eingangs gesagt, als du noch mit Männern zusammen warst, du hast dann, nehme ich an, mit dem 5 Jahre Freund Schluss gemacht oder eher mit dir oder wie habt ihr euch getrennt?
Ich habe ihn irgendwann gefragt, als wir bei uns auf der Couch saßen in Wiesbaden in unserer wunderschönen Altbauwohnung, was jetzt eigentlich mit uns passiert. Also wollen wir so weitermachen, weil irgendwie war die Beziehung ein bisschen eingeschlafen und wenn wir so weitermachen wollen, dann erwarte ich irgendwie mehr von ihm, also dass wir beide uns ein bisschen mehr Mühe geben oder wenn nicht, dann möchte ich bitte, dass er auszieht und dann ist er 2 Tage später ausgezogen. Mhm. Und dann war die Beziehung um, auch meine längste Beziehung zu dem Zeitpunkt und irgendwie so auch die erste Liebe und gleichzeitig bester Freund und es war ganz furchtbar und es hat mir sehr das Herz gebrochen. Und dann habe ich es noch ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr mit Männern probiert und war auf Dates und habe immer direkt beim ersten Date gesagt, so, ich wurde sexuell missbraucht, ich bin nicht einfach, willst du das? Weil ich keine Lust hatte, dass jemand sich mit mir trifft und ich mache mir Hoffnung und dann beim 3., 4., 5. Date, wenn es dann eben in die Situation kommt, dass wir intimer werden, dass er dann sagt, nee, da habe ich keine Lust drauf. Und es hat nie so funktioniert für mich. Also es gab niemanden, mit dem mir das alles richtig gepasst hätte und ich konnte mich auch nie wirklich entspannen und dann habe ich einfach aus Jux und Dollerei mit der ersten Frau geschlafen und habe gedacht, wow, okay, so kann das auch sein. Also ich kann auch entspannt sein tatsächlich mit einem Menschen und jetzt bin ich verheiratet seit Anfang des Jahres.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und das ist ganz interessant. Ja, und da wird es wahrscheinlich auch viele geben, die jetzt rumschreien und kreischen. Aber es gibt sehr viele traumatisierte Frauen, die dann tatsächlich Beziehungen mit Männern abbrechen, langfristig und lieber mit Frauen zusammen sind. Und dann gibt es eine Diskussion über soziale Hetero- und Homosexualität. Also bin ich wirklich homosexuell oder durch Trauma bedingt. Ja, schlussendlich zählt ja nur, dass du glücklich bist. War das für dich eine einfache Transition? Also hast du gesagt, ist überhaupt kein Problem für mich, weil wenn das Umfeld immer davon ausgeht, dass du mit Typen zusammen bist, die ja nicht wissen, was dir passiert ist, stelle ich mir vor, dass das vielleicht auch dein Elternhaus oder so vor Verwunderung gestellt hat.
Mhm. Tatsächlich habe ich mir da vorher gar keine Gedanken gemacht, sondern ich habe es halt einfach gemacht. Und ich war dann auch mit meiner ersten Freundin zusammen vor 4 Jahren und habe dann mit meinen Eltern telefoniert und habe am Telefon gesagt, sie wollten gerade auflegen. Sie waren gerade zu Hause angekommen und waren dann so, ja, wir sind jetzt auch zu Hause. Und ich habe gesagt, ich muss euch noch was sagen. Ich habe mich verliebt. Und meine Eltern saßen beide im Auto und haben gesagt, oh, toll, und erzähl doch mal. Und habe ich gesagt, ja, sie heißt Sarah. Und dann war so erstmal Stille im Auto. Und meine Mama hat sehr schnell das Wort wiedergefunden und hat gesagt, oh, ich freue mich total und schick mal Fotos. Und wann kommt ihr uns denn besuchen, weil meine Eltern wohnen nicht hier. Mhm. Und mein Papa hat relativ lange gebraucht. Und ich glaube auch, also unterschwellig einige Monate noch gebraucht, um das zu verarbeiten. Also er war immer, immer lieb und immer höflich zu mir, aber man hat gemerkt, so irgendwie zerbricht da auch eine kleine Welt in ihm. Also er hat nicht mehr den Schwiegersohn, mit dem er golfen kann. Jetzt hat er eine Schwiegertochter, die mit ihm golft. Aber das war für ihn natürlich auch irgendwie eine Umstellung. Und jetzt sind meine Eltern sehr happy mit meiner Ehe auch, also dass wir geheiratet haben. Und also nicht meine erste Freundin, ja. sondern danach kamen noch weitere Frauen. Und meine Freundinnen, die ich so in meinem Freundeskreis hatte, die waren auch alle super entspannt und haben auch alle gesagt, ja, das habe ich mir irgendwie schon immer bei dir gedacht. Und deswegen war das für mich tatsächlich sehr leicht.
Ja, gut. Ich freue mich so, dass das heutzutage so, also vergleichsweise zumindest in diesem Land ja einfach ist, ja. dass man auch lieben darf, wen man will, außer so ein paar Arschlöcher, die immer noch draußen rumlaufen und meinen, sie müssten jemanden anpöbeln dafür. Inwieweit hat dir deine Frau helfen können, dieses Trauma weiter zu verarbeiten oder zumindest das Monster lebbar zu machen?
Enorm, tatsächlich. Also Anna hat in den 3,5 Jahren, die wir jetzt zusammen sind, mich quasi komplett an die Hand genommen. Also so, dass diese Traumabewältigung, die ich jahrelang nicht hatte mit meinem Ex-Partner, die habe ich jetzt in den letzten 3,5 Jahren komplett aufgeholt. Ich habe enorme Unterstützung von ihr bekommen. Auch bei dem an die Öffentlichkeit gehen, bei meinem Podcast, bei den ganzen Interviews und Videodrehs und was da alles passiert ist. Sie stand immer hinter mir und steht auch immer hinter mir und hat mich mit Worten, aber auch emotional total unterstützt die letzten Jahre. Also ich hätte mir das nicht besser vorstellen können, wie es jetzt die letzten Jahre gewesen ist. Und ich hätte mir das natürlich auch damals gewünscht.
Ja, wenn du sprichst ja mit vielen Survivors, nehme ich an, gleichen sich die Geschichten?
Einiges gleicht sich. Also so die Gefühle danach, die sind sehr ähnlich. Die Geschichten sind total unterschiedlich. Eine sehr gute Freundin von mir hat ein ähnliches Trauma, aber wie es abgelaufen ist, war genau das Gegenteil. Also sie kannte den Täter nicht, es ist auf der Straße passiert, ins Gebüsch gezogen. Also so genau das Gegenteil von dem, was mir passiert ist quasi. Aber wir haben sehr ähnliche Verhaltensweisen danach gezeigt. Also wir sprechen alle 4 Wochen in einer gemeinsamen Folge in meinem Podcast über unsere gemeinsamen Auswirkungen, um das so ein bisschen zu vergleichen und um uns so ein bisschen in Anführungszeichen normaler zu fühlen. Und da sind wirklich viele Sachen jetzt rausgekommen, die wir gleich hatten oder gleich empfinden.
Erzähl mal ein paar.
Jetzt haben wir vor ein paar Tagen drüber gesprochen, dass wir beide nach der Tat selbstverletzendes Verhalten hatten und so einen Hass gegen uns selbst einfach versucht haben, mit Rasierklingen oder mit Messern an uns auszulassen, einfach um quasi diese Gefühle loszuwerden. Also als Ventil haben wir das lange genutzt.
Worauf gründete der Hass? Weil du zu schwach warst, dich zu wehren? Weil du doof warst, dahin zu fahren? Weil du einfach ein blödes Opfer bist?
Nee, der Hass war gegen bestimmte Körperteile. Also der Täter hat damals immer zu mir gesagt, dass er meinen Po so schön findet und dass ich Kurven habe und so quasi, dass ich weiblich gebaut bin. Und ich habe dann relativ schnell angefangen, meine Beine zu verletzen und zu versuchen, meine Oberschenkel zu schneiden, weil ich nicht so sein wollte. Ich wollte dünner sein, ich wollte nicht mehr so attraktiv sein für ihn. Ich habe mir nach der Tat meine Haare kurz schneiden lassen, weil er immer schön fand, wie lang meine Haare sind. Ich habe mir meine Haare dunkel gefärbt. Sowas halt alles, was ich irgendwie versucht habe zu verändern. Also es war nicht vorwurfstechnisch. Also es war nicht, ich bin da hingefahren oder ich habe nicht auf Freunde gehört, dass ich da nicht alleine hinfahren soll, sondern es war eher, jetzt guck, was dir dein Körper angetan hat. So.
Mhm. Hat das aufgehört?
Ja. Ist schon einige Jahre her. Also ich glaube, ich habe das 2 Jahre nach der Tat noch gemacht. Und dann bin ich irgendwann ausgezogen, habe in Wiesbaden gelebt, habe im Ausland gelebt. Und da hatte ich dann andere Baustellen, in Anführungszeichen, wo sich das so ein bisschen verlagert hat. Und ich habe auch gelernt, mit meinen Aggressionen und mit meinen Gefühlen umzugehen.
Wohnen deine Eltern noch dort, wo sie früher gewohnt haben?
Ja.
Hast du Angst, wenn du da hingehst, dass du ihn triffst?
Nein. Ich habe gar keine Ahnung, ob er da noch lebt überhaupt. Aber sollte ich, also wir fahren Ende der Woche dorthin, auch wegen Weihnachten und Corona-bedingt. und ich glaube, sollte er vor mir stehen, könnte ich an ihm vorbeigehen. Also ich würde ihm keine Beachtung schenken, weil ich glaube, das würde ihm Genugtuung geben.
Mhm. Ja, hoffentlich hat ihn das Karma sich geholt.
Da denke ich tatsächlich auch oft dran. Also wenn ich gefragt werde, ob ich nicht irgendwie Hass ihm gegenüber empfinde, ich habe das Gefühl nicht. Also ich hasse ihn nicht und ich habe jetzt auch nicht ein Gefühl im Sinne von, ihm soll was Schlimmes passieren. Aber ich denke mir, dass Karma sein Leben schon so ausrichten wird, wie er das verdient hat.
Ziemlich sicher, ja. Zumal, um so ein Schwein zu werden, muss ja auch schon einiges schief gehen. Darum.
Mhm.
Das wirkt ja schon. Aber
ja.
Es ist echt, ich bin immer fassungslos. Also bei jeder Geschichte, und es gibt so viele, bin ich einfach fassungslos. Weil man das als fühlender, denkender Mensch einfach nicht nachvollziehen kann. Also da gibt es nichts, was ich verstehe daran.
Ja. Ja, ich auch nicht. Mir würde das im Traum nicht einfallen. Also ich wüsste keinen Grund, weswegen ich den Willen von einem anderen Menschen nehmen würde. Oder Lebewesen. Ne?
Ja. Nee, also ich. Es fällt mir auch deshalb so schwer, da Worte zu finden, weil ich es wirklich nicht nachvollziehen kann. Ich genauso wenig, wie ich so gefühllose Reaktionen wie die des Polizisten nachvollziehen kann. Wenn du ein denkender, ethisch denkender Mensch bist und irgendwie eine Art Mitgefühl in dir trägst, dann sagst du einer Frau, die Hilfe braucht, nicht, naja, überleg dir mal, ob du die Hilfe wirklich willst, weil das wird sehr unangenehm für dich. Ja, und dann weiß man schon, wes Geistes Kind der ist. Nämlich jemand, der so ein Umfeld durchaus in der Lage ist zu fördern. Ja.
Ich denke, da muss generell viel passieren. Also wenn ich mir das aussuchen dürfte, wie mit Survivern umgegangen wird nach einer Tat, dann dürften die Survivor sich viel mehr aussuchen. Also ich hätte eine genaue Adresse, zu der ich hin muss. Und ich weiß das vorher. Und ich fahre dahin und ich werde irgendwie in ein schönes Umfeld aufgenommen. Also ich sitze nicht auf einem weißen Stuhl in einem weißen Raum an einem weißen Tisch, sondern ich kann mich vielleicht in eine Couch setzen. Mir wird vielleicht ein Tee gebracht oder ein Kakao oder irgendwas, womit ich mich wohlfühle. Und dann kommt eine Frau. Oder man darf sich das aussuchen. Vielleicht sind ja auch Menschen, die von Frauen missbraucht wurden, nicht in der Lage, sich mit Frauen zu unterhalten. Ja. Aber dass man überhaupt die Wahl hat und dass man dann in einem geschützten Umfeld sich darüber unterhalten kann und nicht denkt so, wir haben jetzt hier genau 3 Minuten, erzähl deine Geschichte oder halt nicht und dann geh wieder.
Na, vor allem, dass man in der Beweispflicht ist als Opfer.
Ja.
Und so grausig es ist, ich hoffe ja immer, dass man Spuren findet. Ja, dass sie sich so bescheuert anstellen, dass man Spuren findet. Ja, ich verstehe auch nicht, warum es so wenig Respekt gibt für Opfer. Das verstehe ich einfach nicht. Warum muss man wie ein Schuldiger behandelt werden?
Ja, das fängt ja aber schon bei der Sprache an. Es wird gesagt, sie wurde vergewaltigt, anstatt zu sagen, er hat sie vergewaltigt.
Ja.
Also man wird allein schon durch die Sprache zum Opfer gemacht.
Mhm.
Und man wird durch die Sprache irgendwie an den Pranger gestellt. Und es ist im Zweifel immer für den Angeklagten. Und das, finde ich, ist mit so einer Beweislage und mit so einer Situation total furchtbar. Also man kann das vielleicht machen mit Raubkopien, dass man sagt im Zweifel für den Angeklagten. Aber da ist ja wieder Geld hinter. Das ist wichtig für den Staat. Ja. Aber wenn ich da jetzt stehe und sage, ich habe nicht wirklich Beweise, aber ihr müsst mir einfach vertrauen, dann kann ich es vergessen.
Ja. Wenn man den Fall Kachelmann anschaut, ist schon ganz gut, dass es so Sicherheitsmechanismen gibt. Aber grundsätzlich, wenn eine Frau oder auch ein Mann oder wer auch immer kommt und verletzt ist und du siehst ja einem Menschen an, ob da gerade was Traumatisches passiert ist oder nicht, das sieht man Menschen an. Es ist keine große Zauberei. Dann die nötige Ernsthaftigkeit aufzubringen und zu sagen, okay, wir gucken uns das jetzt an. Was ist passiert? Warum? Und ihr seid hier sicher? Warum gibt es keine Kampagnen der Polizei, die sagen, wir haben uns wie Arschlöcher benommen, aber jetzt versuchen wir es besser zu machen? Mhm. Wäre ja auch so leicht.
Ja, voll. Vieles wäre so leicht, wenn da der Fokus drauf wäre. Der Fokus liegt da aber nicht drauf. Zumindest im Moment noch nicht. Ich habe große, große Hoffnung in die Zukunft.
Ich auch. Und es wird ja auch besser. Stück für Stück für Stück. Also, darum bin ich auch so froh, dass du gekommen bist, weil es so viele Frauen gibt, die das dann, ja, und bei Männern, die zwar einen Bruchteil der Opfer ausmachen, aber es ist ja fast noch viel perfider, weil wer glaubt schon einem Mann, dass er von einer Frau vergewaltigt wurde oder von einem anderen Mann?
Ja.
Die Schwulen, das ist halt so. Weißt du? Und ganz am Anfang hatte ich einen jungen Mann zu Gast, der jetzt HIV-positiv ist, der offensichtlich betäubt wurde und dann einer Gruppenvergewaltigung zum Opfer fiel. Also er kann sich an nichts erinnern und hatte körperliche Schmerzen. Also irgendwas ist passiert. Und der hat natürlich auch nie was gesagt, vor Scham. Ja, und schlimmer ist noch, wenn dann die Täterin eine Frau ist, dann kannst du es ja vergessen, die lachen dich doch aus auf der Wache.
Ja.
Und aber bei Frauen ja ebenso. Was hattest du an? Wie hast du dich bewegt? Wie hast du dein Haar getragen? Ja, dass das alleine Voraussetzung ist. Warum bringt man nicht Männern bei, dass man einfach nicht vergewaltigt? Das macht man nicht. Ja. Fertig.
Aber dieses Victim Blaming, das hast du ja nicht nur von Polizisten, sondern jeder, der sich mit dir oder jede, die sich mit dir und darüber unterhalten, machen automatisch Victim Blaming. Es passiert so selten, dass jemand nicht irgendwie sagt, ja, also wenn du jetzt abends alleine unterwegs warst oder du bist alleine Bahn gefahren abends oder die Leggings war ja auch ganz schön eng. Ja. Also es passiert so oft, dass Menschen, die das auch überhaupt nicht so meinen, also die gar nicht sagen wollen, du bist schuld, aber denen rutscht es einfach so raus. Und es gibt so viele Sachen, wir Frauen sind gezwungen, wenn wir abends alleine spazieren gehen, den Schlüssel zwischen den Fingern zu haben. Ja. Wir sind gezwungen, dass wir einen Pfefferspray in der Tasche haben. Wir sind gezwungen, einen Selbstverteidigungskurs zu machen. Aber wie wäre es denn mal, wenn wir Männer zwingen, einfach nicht mehr zu vergewaltigen? Also ich verstehe das nicht. Das ist doch auch Victim Blaming, zu sagen, ja, also dann geh halt nicht mehr nach 22 Uhr raus. Ja, warum nicht?
Die Männer dürfen da auch rausgehen. Ja, ja. Warum gehe ich nur mit zwei riesigen, fetten Hunden raus abends? Ne?
Ja, ich habe auch einen großen Hund mittlerweile. Also wir haben zwei, einen großen und einen kleinen. Und ich gehe mit dem großen abends nur noch Gassi. Ich gehe nicht mehr mit dem kleinen, wenn es dunkel ist. Also meine Frau geht immer mit dem kleinen abends. Aber das gibt mir eine Sicherheit, dass dieser große Hund zur Not mich rettet. Das ist doch, ist doch perfide. Dass ich das brauche, in Anführungszeichen, um mich sicher zu fühlen.
Ja, total. Und kein Mann muss nach Hause gehen und sich ständig umdrehen. Wir aber schon.
Ja.
Ja, und ich habe einen sehr gewaltbereiten Hund, Gott sei Dank. Also wenn wenn man den überrascht, dann, ja, so süß der ist, aber der geht an den Hals. Das habe ich schon mal gesehen, als mich jemand blöd angemacht hat. da bin ich echt froh drüber. Weil ich wohne auch in der Gegend, da haben sie jetzt, nachts machen sie da am See die Lampen aus. Wahrscheinlich, damit die Jugendlichen da nicht rumhängen. Aber wenn ich da eine einzelne Joggerin sehe, denke ich auch, ich laufe mal ein Stück mit, weil das ist mir unangenehm.
Ja.
Ja, ich habe Angst um dich. Wenn ich da einen einzelnen Mann sehe, was soll dem groß passieren? Dem nehmen sie vielleicht das Handy ab, ja. Ja, das ist, also das muss einfach endlich aufhören. Das ist wirklich zum Kotzen.
Und das ist so in uns übergegangen, dass das so normal ist, dass wir da gar nicht drüber nachdenken. So, ich gehe jetzt raus und ich habe jetzt einen Pfefferspray dabei. Ich weiß, dass es da drin ist in der Tasche. Und ich weiß, dass ich 5-mal auf die Standby-Taste von meinem iPhone drücke und dann geht ein Notruf los. Das sind Sachen, die weiß ich. Die sind nicht aktiv, sondern die habe ich passiv im Hinterkopf, falls was passiert. Und das ist doch schlimm. Ich bin immer in Alarmbereitschaft. Und da sagt auch meine Verhaltenstherapeutin vor einem halben Jahr zu mir, dass ich deswegen immer so kaputt und müde bin.
Das stimmt nicht. Das ist ganz normales, schrecklicherweise ja, weibliches Verhalten.
Ja.
Das ist das Grausame daran. Ja. Wir müssen immer aufpassen, was wir machen. Und keiner sagt den Männern, ab jetzt werden Frauen nicht mehr angefasst, wenn sie das nicht wollen. Fertig. Und wenn ihr es tut, kommt ihr in den Knast und zwar richtig lange und nicht auf Bewährung, weil ja, ist ja nur eine Frau.
Ja.
Das, die Haftstrafen verstehe ich auch wirklich gar nicht.
Ich wurde für Stern TV für eine Reportage angefragt, wo sie mehrere Survivor hingestellt haben mit Lampen und die sollten dann anklicken, wenn ihnen das auch passiert ist. Und da hat eine erzählt, dass sie von ihrem Großvater über 12 Jahre jeden Tag sexuell missbraucht wurde. Der hat 2 Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe von 2.000 Euro Schmerzensgeld bekommen. 2.000 Euro für 12 Jahre jeden Tag, das ist doch ein Witz.
Na, viel schlimmer ist das zerstörte Leben bis ans Ende ihrer Tage.
Ja, natürlich. Nur das aufzuwiegen mit, wie viel ist uns das wert? Sagen wir mal 2 Jahre auf Bewährung, 2000 Euro. Ist doch, das kann man doch nicht ernst meinen.
Nein. Aber das ist leider das System. Und ich finde, also speziell Missbrauch darf nicht unter lebenslänglich. Also darüber gibt es ja nichts. Aber dann 10-mal lebenslänglich. Aber ich verstehe es nicht.
Ja.
Ich verstehe auch nicht, wie da du als Richter ernsthaft sagen kannst, so, das ist jetzt angemessen.
Oder als Richterin.
Oder als Richterin, die machen das ja auch gerne, ja. Oh, Leute, okay. Was wir, glaube ich, sagen wollen und was wir alle wissen, ist, es muss sich was ändern. Und je mehr sprechen, desto leichter wird es.
Ja, wir sind nicht alleine. Wir sind so viele. Wir sind jede zweite Frau in Deutschland. Und das ist ja nicht nur sexueller Missbrauch, sehr generell Missbrauch, fängt beim Hinterherpfeifen an, beim im Club an den Po fassen. Das ist alles Missbrauch. Und wenn wir das nicht mehr einfach so hinnehmen, sondern was sagen oder dem Typen bitte mal eine knallen für sowas, dann kommen wir weiter.
Ja. Ja. Amen.
Amen.
Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Danke.
Ich danke dir.
Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram am besten The Real Paula Lambert. Danke.